Herzlich willkommen zum heutigen Webcast zum Thema Windows Azure Neuerungen. Letzte Woche hat Scott Guthrie auf einer internationalen Veranstaltung mit dem Titel Meet Windows Azure wesentliche Neuerungen unserer Cloud-Plattform Windows Azure vorgestellt. Wir wollen Ihnen heute zwei dieser neuen Service-Funktionalitäten, nämlich Virtual Machines und Websites, vorstellen, die aktuell bereits in Form eines Previews zur Verfügung stehen. Mein Name ist Jürgen Meyerberl, ich bin Architect Evangelist bei der Developer und Platform Group von Microsoft Österreich und betreue Softwareentwicklung bei der Verwendung von Windows Azure für ihre Lösungen. Bei mir ist auch Gerd Saurer, der eine ähnliche Funktion im Umfeld von Großkunden in Österreich innehat. Gerd, eine der Neuerungen bei Windows Azure sind Virtual Machines. Was ist das jetzt genau? Was kann ich damit machen?
Hallo Jürgen, hallo Zuseher. Ja, wie du gesagt hast, eine der großen Neuerungen sind Virtual Machines beziehungsweise auch Infrastructure as a Service sehr häufig genannt. Virtual Machines bieten im Gegensatz zu unserer früheren Lösung oder zu unserem früheren Windows Azure die Möglichkeit, sämtliche Applikationen und nicht nur speziell darauf angepasste Applikationen in Zukunft in der Cloud zu betreiben, performant zu betreiben und auch im Internet beziehungsweise für interne Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Ich würde vorschlagen, wir gehen gleich einmal in die ersten Demos hinein.
Ja, sag mal her.
Also, was wir hier sehen, ist das neue Windows Azure Portal. Für all jene, die bereits einen Windows Azure Account haben, das Portal ist verfügbar, auch für jene. Und zwar normalerweise unter windows.azure.com, das alte Portal, und das neue Portal unter manage.windowsazure.com. Einfach mit dem normalen Account einloggen und alle bereits bestehenden Subscriptions sollten dort zur Verfügung stehen. Im ersten Schritt ist es so, dass die neuen Features wie Virtual Machines noch nicht verfügbar sind. Um diese zu aktivieren, gibt es einen speziellen Punkt. Wenn man auf windowsazure.com geht und sich mit seinem Account einloggt, hier, dann kann man danach unter Konto neue Features, diese Features freischalten. Es dauert normal einige Tage, bis diese Features aktiviert werden, und ab dem Zeitpunkt kann man die neuen Features sowie Infrastructure as a Service benutzen. Ich gehe jetzt nochmal zurück zum Portal. Wenn man sich dann in das neue Portal unter manage.windowsazure.com einloggt, sieht man folgende Ansicht. Das neue Portal selbst ist im Gegensatz zum vorherigen Portal als HTML5-Portal gestaltet. Das heißt, in sämtlichen Betriebssystemen und in sämtlichen Browsern ohne Probleme zu bedienen und einfach zu verwenden.
Was war es vorher?
Vorher war es eine Silverlight-Applikation de facto, was auch sehr häufig oder kaum zu Problemen geführt hat. Wir haben einfach das Feedback bekommen, dass die Leute gerne auf neue Technologien setzen würden und dementsprechend auch HTML5 hier im Einsatz.
Okay. Und das schaut irgendwie so aus wie Windows 8, oder?
Ja, also wir haben auch das User-Interface komplett überarbeitet. Es ist sehr ähnlich zu Windows 8. Es ist in diese Richtung angepasst worden. Es ist sehr wizard-orientiert, sage ich jetzt einmal. Wir werden das nachher noch sehen, wenn wir neue Features anlegen. Und es ist meines Erachtens sehr intuitiv und sehr, sehr gut geworden.
Okay, schaut wirklich nett aus. Ja.
Gut, also wenn wir jetzt mal schauen, in der ersten Ansicht ist es so, dass wir vom Prinzip her alle möglichen Features sehen, die es jetzt neu gibt. Dieser Account wurde eben schon aktiviert mit Infrastructure as a Service. Infrastructure as a Service heißt hier in diesem Portal Virtual Machines. Für all jene, die das alte Portal kennen, es war unter Cloud Services, oder das alte Portal heißt, oder die alten Services stehen nach wie vor unter Cloud Services zur Verfügung. Das Platform as a Service ist umbenannt worden in Cloud Services. Unter Virtual Machines, wenn wir da ganz kurz reingehen, sehen wir, dass wir bereits zwei Virtual Machines angelegt haben, einen SQL Server und einen Linux Server, wo wir noch näher darauf zurückkommen. Wenn ich neue Services bzw. neue Virtual Machines anlegen will, gehe ich einfach auf New. Und im New-Portal, da sieht man auch schon etwas diesen wizard-artigen Ansatz, kann ich jetzt praktisch alle Möglichkeiten anlegen, beziehungsweise alle Services, alle Produkte anlegen, die es im Windows Azure jetzt gibt. Unter Virtual Machines bekomme ich die Auswahl zwischen Quick Create und From Gallery. Mit einem Quick Create...
Entschuldige, wenn ich das so
ja?
Sprich, Wo sind die ehemaligen Features?
Die ehemaligen Features, ganz kurz, wie vorher angesprochen, sind jetzt die Cloud-Features, Cloud-Services, ist nach wie vor unter Cloud-Services verfügbar. Unter Quick-Create kann ich einen neuen vergeben, die Gruppe auswählen und neue, die ehemaligen Features anlegen. Beziehungsweise unter Storage, das ehemalige Storage-Feature, was wir jetzt auch verwenden. Eine ganz kurze Info vielleicht diesbezüglich, die virtuellen Maschinen. Die Images der virtuellen Maschinen liegen ganz normal in einem Storage-Account in Windows Azure.
Okay.
Das heißt, es gibt hier vollkommen Transparenz, es gibt keinen Unterschied zwischen einem Betriebssystem-Image beziehungsweise einem ganz normalen Storage-Account oder ganz normalen Files, die man hochlegt. Natürlich mit den Vorteilen, dass es redundant ausgeführt ist, dass es synchronisiert wird und so weiter und so fort.
Nur ganz kurz, bevor wir zu den Virtual Machines anlegen gehen, wo ist SQL Azure hin verschwunden?
SQL Azure ist SQL Database.
Okay, das heißt, die alten Dinge sind offensichtlich umbenannt worden.
Richtig. Also es hat ein generelles Umbenennen gegeben von den unterschiedlichen Services. Also es heißt jetzt nicht mehr SQL Azure, sondern es heißt jetzt nur mehr SQL Database.
Aber es ist das SQL
Service. Es ist genau das gleiche SQL Service, das wir bis jetzt alle gekannt haben. Es hat die primären Änderungen in dieser Release waren auch wirklich Windows Azure bezogen und weniger stark SQL Azure bezogen.
Jetzt. Okay.
In den Virtual Machines kann ich recht einfach ein Quick Create machen, wenn man sich das hier ansieht. So wie wir es gewohnt waren, jede Applikation, jedes Service, jede Virtual Maschine hat einen eigenen Namen, unter dem sie verfügbar ist. In dem Fall cloudup.net, unsere Standardnamen. Für alle unsere Kunden, die es schon Windows Azure verwendet haben, die Cloud Services schon verwendet haben, natürlich kann ich jederzeit auch meine eigenen Domains hier einbringen. Also es ist überhaupt kein Thema, das zu tun. Wenn ich hier einen neuen Namen vergebe, kann ich mir aussuchen, welches Betriebssystem ich hier haben möchte. Wir haben Windows Server 2012 Release Candidate bereits hier zur Verfügung, das ich hier verwenden kann. Einen Microsoft SQL Server 2012 Evaluation Copy beziehungsweise den Windows Server 2008 R2.
Das ist interessant, wenn ich das Windows Server 2012 sehe. Das heißt, ich könnte jederzeit, wahrscheinlich in wenigen Minuten, mir eine Testversion von dem Windows Server 2012 anschauen.
Richtig. Also es ist kein Thema, dass man Testsysteme hier aufbaut und diese auch hier verwendet, beziehungsweise seine Produkte einfach in der Cloud ausprobiert, im Endeffekt. Ich muss ein neues Passwort vergeben, das ist ganz klar, um eben anzugeben, wie ich mich dann in diese Virtual Maschine einloggen kann. Auch von der Größenordnung von den unterschiedlichen Instanzen ist es jetzt so, dass sich da nicht wirklich viel geändert hat. Es sind nach wie vor extra small bis extra large Instanzen verfügbar, mit den extra large Instanzen bis zu 8 Cores. Und ich muss mir natürlich wieder aussuchen, in welcher Region ich das Ganze machen will. Für all jene, die vielleicht neu hier sind, jedes Service, das ich in Windows Azure anlege, ist einer Lokation, sprich einem unserer Rechenzentren zugeordnet. Das heißt, wenn ich in Europa bin und ich möchte, dass meine Daten Europa nicht verlassen, beziehungsweise dass mein Service in Europa betrieben wird, dann suche ich mir im Normalfall einfach Western Europe aus, was bei uns in unserem Fall Dublin ist, in der Nähe von Dublin.
Das ist so diese übliche Verwirrspiel, gell?
Richtig.
Dublin ist Westeuropa und Amsterdam ist Nordeuropa.
Genau, richtig.
Haben sicher Europäer gemacht, ja.
Ja, genau. Eindeutig.
Das heißt, wie viel gibt es jetzt schon
Rechenzentren? Derzeit haben wir, das ist jetzt ein bisschen runterscrollen, derzeit haben wir 4 in den USA, 2 in Europa und 2 in Asien.
Okay.
Gut, wenn ich dann Create Virtual Machine sage, passiert im Hintergrund die Anlage. Ich werde jetzt aber ein bisschen umschalten und in die Galerie gehen, damit man sieht, welche anderen Möglichkeiten es auch noch gibt. Und zwar ist es so, dass wir auch vorgefertigte Images zur Verfügung stellen. Und eines der wichtigsten vorgefertigten Images ist der Microsoft SQL Server, de facto die Evaluation Copy. Das Interessante daran ist, der ist vorinstalliert. Den brauche ich nachher nicht mehr installieren. Er ist vorkonfiguriert und ich kann ihn sofort out of the box verwenden, de facto.
Was heißt jetzt Evaluation Copy?
Evaluation Copy in dem Fall heißt nichts anderes, als dass wir haben ja den Server noch nicht offiziell released. Dementsprechend ist es die Evaluationscopy in dem Fall, um das zu betreiben. Auch dieses Feature, was wir hier heute sehen von Windows Azure, ist ganz einfach ein neues Feature, ist noch nicht in Produktion, also noch nicht in vollwertiger Produktion. Dementsprechend sind diese Namen noch nicht voll supported im Endeffekt.
Und muss ich dann später selbst die Lizenzen bereitstellen für einen SQL Server?
Nein, aber man kann. Also es ist so, dass es gibt zwei Möglichkeiten in Zukunft. Einerseits, ich stelle keine Lizenz bereit, sondern ich verwende praktisch den vorhandenen SQL Server, den es dort gibt, und zahle pro Stunde. Das heißt, der SQL Server kostet pro Stunde dann etwas mehr als der Windows Server.
Das heißt, kann man für einen Tag einen SQL Server
fullblown
mit, was weiß ich, 8 Cores nehmen und halt mein Data Warehouse abrechnen drüber, und wenn ich fertig bin damit, gebe ich es wieder zurück.
Genau.
Und ich zahle quasi nur für den anderen
Tag. Genau, man zahlt nur für den einen Tag den SQL Server de facto. Parallel dazu gibt es aber auch die Möglichkeit, seine eigenen Lizenzen einzubringen. Also wenn ich weiß, ich habe Lizenzen gekauft und will diese weiterverwenden, zum Beispiel, ist es auch ohne Probleme möglich, dass ich meine eigenen Lizenzen dort mit einbringe.
Das gilt natürlich auch für alle Fremdprodukte. Also man muss halt auch dafür sorgen, dass die Lizenzen entsprechend
natürlich. Also genau. Also auf das muss man natürlich aufpassen. Es gibt die unterschiedlichen Konkurrenzprodukte, muss man natürlich auf die Lizenzen etwas aufpassen. Windows Server 2008 und Windows Server 2012, die sind wir vorher schon durchgegangen, und eine der wirklich großen Neuerungen und der großen neuen Features ist, dass wir neben unseren Windows-Systemen auch Linux-Systeme auf unserer Plattform supporten. Hier OpenLogic, SUSE, Ubuntu und OpenSUSE. In näherer Zukunft werden da auch noch andere dazugekommen im Endeffekt.
Für mich sind wir Red Hat zum Beispiel.
Genau, Red Hat ist eines der Produkte, die wir gerade dabei sind anzuboarden. Bei Red Hat wird es sogar so weit gehen, Red Hat hat einen eigenen Konfigurator, wo sie auf ihrer Website ein Image zusammenbauen können, und man kann dann von der Red Hat-Seite direkt in das Windows Azure Rechenzentrum deployen.
Schön.
Mit den Features, den ich dort haben will, weil sie ja den vorgefertigten Konfigurator schon haben, out of the box. Das sind die Standard-Images, die wir zur Verfügung stellen. Es gibt sowas wie My-Images, das heißt, ich kann meine eigenen Images dort reinbringen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen SharePoint-Server mir vorfertigen möchte, zum Beispiel.
Wie mache ich das? Vorfertigen?
Vorfertigen heißt nichts anderes. Entweder ich deploy mir ein Basis-Image in der Cloud, de facto, installiere dann den SharePoint dort hinein, zum Beispiel, und mache einen Snapshot. Ab dem Zeitpunkt ist der Snapshot als ein Image in meiner Library zur Verfügung.
Okay.
Oder ich habe ein bereits Image ist für meinen Hypervisor on-premise de facto, meine eigenen Rechenzentrum.
Also so wie es laufen.
Genau, so wie ich es laufen habe, dann kann ich die ohne Probleme auch mit einbringen.
Das heißt im Grunde, wenn ich jetzt ein SharePoint in mein Rechenzentrum betreibe, dann kann ich den nehmen, dort hinauf kopieren, dort hochfahren, und das funktioniert.
Genau.
Gewisse Kommunikationsanforderungen.
Genau, also es ist natürlich Hardware-Anforderungen und so weiter, muss man anschauen, aber im Endeffekt,
und so Sachen.
Genau, Identity. Klären, genau, das muss man klären. Aber an sich funktioniert es genauso. Es funktioniert out of the box in diese Richtung. Gut, wenn ich dann ein neues Image angelegt habe, dann steht mir das hier zur Verfügung. Es dauert so ungefähr, sage ich jetzt einmal, 4, 5 bis 10 Minuten Maximum, was es dauern kann, einen
Virtual Server Machine hast du angelegt.
Eine Virtual Machine anlege.
Darum machen wir es jetzt nicht, weil es eben...
Genau, weil es ein bisschen länger dauert, und dementsprechend kann aber jeder gerne ausprobieren, also es ist kein Thema, dass er das online macht.
So wie bei einer guten Kochsendung haben wir natürlich was vorbereitet.
Genau, so wie bei der Kochsendung haben wir etwas vorbereitet. Wenn ich mir dann auf eine Virtual Maschine gehe, dann sieht man auch schon eine große neue Änderung, die es im Portal gibt. Früher war es extrem schwierig, Statistiken über den Verbrauch bzw. über den derzeitigen Zustand von meinem Server herauszubekommen. Also wie viel CPU braucht er, wie viel Data-In-Traffic, wie viel Data-Out-Traffic und so weiter und so fort. Das ist jetzt in das Portal hineingewandert. Das heißt, man sieht jetzt wirklich im Portal fast live, also auf einer Stundenbasis de facto, was wann wie verbraucht wurde im Endeffekt.
Okay, was sieht man da jetzt genau?
Also man sieht hier zum Beispiel, wie viel CPU er verbraucht hat. Man sieht hier, welchen Datentraffic er verbraucht hat. Also da zum Beispiel Data-In waren 116 Kilobyte. Wir haben da vorher ein bisschen was getestet. Man sieht, wie viel Disk-Reads und Writes es hat, weil ja das teilweise dann auf den Einfluss hat auf die Kosten, die ich habe, weil ja die von den Storage-Systemen de facto. Und diese Dinge sehe ich hier. Das Interessante, was ich noch hier sehe, ich sehe, wie viel Cores ich zur Verfügung habe, und ich sehe hier auch, welche Datendisks ich habe. Das ist auch ein neues Feature, das es gibt im Endeffekt. Ich kann eine neue Disk anlegen und kann die automatisch in mein System mounten lassen, und sie steht mir dann zur Verfügung. Wir werden das nachher unter Umständen gleich im Live-Betrieb sehen, wie schön, dass das funktioniert, dass das direkt reingemountet wird. Und natürlich die generellen Informationen, die wir vorher auch schon gesehen haben, Subscription-Name, Subscription-ID und diese ganzen Dinge. Das Nette, was auch sehr, sehr interessant ist und was sehr nett ist, früher hat man, um Endpoints zu konfigurieren, also wenn ich jetzt eine zusätzliche TCP-Port zum Beispiel freigeschalten gebraucht habe, neu deployen müssen. Und das funktioniert jetzt bei der Virtual Machine so, dass ich ganz einfach einen neuen Endpoint anlege de facto und der steht innerhalb von ein paar Minuten. Das ist halt, wie lange die Firewall braucht, um das Ganze freizuschalten, mir zur Verfügung, und ich kann das dort ein
machen.
Was auch sehr schön ist und was sehr Neues, das war etwas, was, was viele von unseren Kunden gewollt haben, ganz einfach, ist die Konfigurationen einfach umzustellen. Also es muss zwar nach wie vor ein Redeployment gemacht werden, wenn ich natürlich die Size von dieser Virtual Machine ändere. Nichtsdestotrotz ist es so, früher hat man in Config-Files herumbauen müssen, jetzt ist es wirklich in User Interface vorhanden.
Es ist
genau Pop-up-Menü und so einfach. Schauen wir uns kurz einmal an, wie das so ausschaut. Mit wie verbinde ich mich normalerweise in so eine Virtual Machine?
Da.
Connect. Ja, ich sehe es gerade. Da. Hier herunten haben wir Connect.
Was passiert jetzt?
Passiert genau das gleiche, was vorher passiert ist. Es ist im Endeffekt so, dass ich einen Link bekomme, also ein RDP-File bekomme, wo drinnen steht, wie ich mich auf den Server verbinden kann.
Also Remote Desktop.
Remote Desktop, genau. Remote Desktop. Ich sage Connect. Hat jetzt ein paar Sekunden, bis wir dort bis die Verbindung initialisiert wurde zum Figuring. So, jetzt brauchen wir das Passwort, um sich dort hin zu verbinden. Securing Remote Connection. Das sind wir hier. Genau, muss das akzeptieren, muss das Zertifikat noch akzeptieren. Gleich sollten wir soweit sein. Genau.
Ja.
Jetzt geht der Remote Desktop auf, okay, de facto, und ich habe wirklich einen vollwertigen, in dem Fall Windows Server 2008 R2 hier zur Verfügung. Close all tabs. Wenn ich mir das hier so anschaue, jeder, der schon Windows Azure bedient hat, beziehungsweise schon einmal damit herumgespielt hat, auch früher war es so, auch die Cloud-Services wurden auf Windows Server deployed de facto. Der gewaltige Unterschied hier bei Infrastructure as a Service ist, das ist wirklich eine Persistent Image. Das heißt, jede Änderung, die ich hier mache, also wenn ich jetzt zum Beispiel die einfachste Änderung, die ich hier mache, ist halt, ich lege auf meiner C-Platte in Wirklichkeit ein neues File an, zum Beispiel. Wenn ich den Server runterfahre und ihn wieder hochfahre, bleibt dieses File erhalten. Es ist alles so, wie ich es gehabt habe. Es ist wirklich
so, wie man es von der On-Premise
Kann herkennen. Das ist der Unterschied zu Plattform as a Service, den wir früher gehabt haben bei Windows Azure. Und wenn wir dann im Endeffekt das SQL Server Management Studio aufmachen, dann sehen wir haben einen vollwertigen SQL Server hier zur Verfügung, wo ich eben all die Dinge machen kann, die ich auch auf einem normalen Server machen kann. Also in dem Fall, wenn ich halt eine neue Datenbank anlegen möchte, zum Beispiel.
Und für die gilt natürlich alles gleich als beim
nächsten Mal hochfahren. Beim nächsten Mal hochfahren ist sie natürlich wieder verfügbar. Natürlich, ganz klar. Genau, habe ich eine neue Datenbank und kann mich damit beschäftigen und herumspielen im Endeffekt. Wenn wir jetzt unter Umständen wenn wir jetzt mehr Speicherplatz brauchen auf unserem Computer, weil wir sehen hier, die Disk Space ist derzeit 30 GB hier, dann kann ich hergehen und kann eine neue Disk attachen, wenn ich das machen will. Also ich bin jetzt wieder zurück im Portal, sage attach an empty disk, 30 GB, nehmen wir 10 her, damit es einfach wird.
Okay, eine Progressbar ist
da unten. Genau, da unten ist die neue Progressbar und hier gibt es sowas wie mehr oder weniger alle Aktionen, die getätigt wurden, kann man sich hier anschauen, beziehungsweise kann man hier sehen. Ja. Genau, kann man hier attaching zum Beispiel.
Das ist ein neues Feature, hat es vorher
nicht gegeben. Genau, ist neu in diese Richtung. Attaching Virtual Machines, ein paar Minuten dauert es natürlich, im Hintergrund muss jetzt ein ganzer Storage-Account aufgebaut werden und so weiter und so fort, das muss sich auf die Maschine verbunden werden.
Okay. Aber im Grunde genommen wird es dann als Disk
auf. Genau, und im Grunde genommen sieht man dann genauso wie diese temporäre Storage-Disk hier in gleich diese Disk und man kann sie einfach verwenden und man kann auf dieser Disk natürlich auch Daten speichern bzw. verwenden, wie wenn sie meinen eigenen
Rechner. Also und genauso wie das GuestOS-Image quasi persistiert wird
diese
Disk nur
persistiert. Genau.
Das heißt, die
gehen
rein, dort neue Datenfiles für den SQL-Server unterbringen,
die dann
von einer anderen Stelle vielleicht backupen oder was auch immer machen
will. Absolut richtig, okay. Genau. Mhm. Genau so funktioniert das. Gut, Eine gewaltige große Neuerung ist, wie wir vorher gesehen haben, dass wir auch Linux supporten. Und im Linux-Fall gibt es natürlich, also wir haben hier bereits einen SUSE-Server deployed. Wir sehen hier die Statistik von diesem SUSE-Server. Das Connect-Feld ist in diesem Fall ausgegraut. Liegt ganz einfach daran, weil es kein Remote-Desktop gibt für Linux-Systeme. Okay. Linux verbindet man sich ganz normal über SSH hinein.
Wollen wir schon sehen, dass das wirklich da läuft.
Ja, ja, genau. Also wir haben jetzt schon, ich habe jetzt in SSH PuTTY verwendet, ganz einfach, weil es der einfachste von diesen Clients ist. Wir machen die Verbindung auf.
Okay.
Dauert ein bisschen. Also ganz normal über Port 22 geht die SSH-Verbindung nach draußen. Auch das Passwort ganz kurz.
Du stiehlst meinen Account, oder?
Natürlich, natürlich. Und wir sind schon drinnen.
Also schaut, schaut nach Linux aus.
Schaut nach Linux aus. Wir können auch PS AUX machen, damit wir sehen, was da Wunderbares läuft, wenn okay, wir das sehen wollen. Ja. Aber an sich ist das ein ganz normales Linux-Environment, wo ich jetzt drauf machen kann, was ich eben will. Ich kann installieren, was ich will. Natürlich kann konfigurieren,
wie ich will. Die kann man so als genau. SUSE Basisinstallation genau. nehmen, dann was drauf installieren, genau. dann mache ich ein Image, stelle das in meine Gallery und genau. dann kann ich das skalieren, runter verschieben, in mein On-Premise-System vorüberschieben, dort betreiben
genau.
oder wenn ich mehr Ressourcen brauche, dann auch wieder unter Azure betreiben.
Absolut, okay. Genau so ist es. Genau so ist es. Ganz kurz noch ein neues Feature, was sehr interessant für vor allem für unsere Enterprise-Kunden ist, ist sicher Networks. Und zwar, worum es hierbei geht, ist, dass man sein eigenes Netzwerk mit einer sicheren VPN-Verbindung erweitern kann und das Rechenzentrum von uns in der Cloud de facto weiterverwenden kann. Wie funktioniert das? Ich habe eine VPN-Verbindung von meinem lokalen Rechenzentrum oder wo auch immer es steht, Richtung Windows Azure und kann dann sagen, ich brauche einen gewissen Adressraum in Windows Azure, wo ich meine Server deployen kann und kann jederzeit von meinem lokalen Rechenzentrum einen SharePoint-Server zum Beispiel nehmen, einen internen SharePoint-Server jetzt zum Beispiel nehmen oder einen File-Server nehmen oder was auch immer nehmen, in die Cloud schieben und von intern ansprechen de facto.
Okay. Ist wirklich, der kriegt das gar nicht mit, dass er quasi in der Cloud steht?
Genau, der kriegt das nicht mit, also der Kunde, der Endanwender kriegt das nicht mit, dass der in der Cloud steht. Auch für die Konfiguration für die IT ist relativ einfach, es ist in Wirklichkeit nichts anderes als die VPN-Verbindung zu konfigurieren und dann mir auszusuchen, welchen Adressraum ich dort benutzen will, welches Subnetz ich dort benutzen will und er kriegt das in Wirklichkeit überhaupt nicht mit.
Cool.
Vollwertig. Das Interessante daran ist, in näherer Zukunft mit System Center, mit App Manager und so weiter, werden wir voll in diese Richtung gehen, dass im Endeffekt Applikationen mit Mausklick von On-Premise, sage ich jetzt einmal, Rechenzentrum in Azure Rechenzentren und zurück wieder geschoben werden können.
Okay. Im Endeffekt.
Gut, das war ein kurzer Überblick über die neuen Infrastructure as a Service Features, aber das war nicht das Einzige, was diese Woche vorgestellt wurde oder die letzte Woche vorgestellt wurde, Jürgen. Was
ja,
wurde noch vorgestellt?
Haben wir in der Einleitung schon gesagt, eine zweite wesentliche Erweiterung der Windows Azure Plattform ist das Thema Websites. Website ist eine Service-Funktionalität, mit der man ganz, ganz einfach und schnell Websites in Azure deployen kann. Und zwar nicht nur statische Websites, sondern wirklich hochdynamische Websites mit PHP-Support mit, oder auf Basis von ASP.NET, auf Node.js-Basis und mit einer entsprechenden Integration. Und ich werde das am besten gleich mal ein bisschen herzeigen, um das ein bisschen greifbarer zu machen. Wir haben, wie schon gesagt, im Portal einen neuen Punkt hier, der heißt Websites und man sieht schon, ich habe zwei schon vorbereitet. Wir werden aber dann auch noch eine anlegen, um diesen Anlageprozess ein bisschen genauer zu zeigen. An und für sich, was ich momentan hier laufen habe, ist eine einfache Website, die ich im Vorfeld angelegt habe, so wie wir vorher schon gesagt haben. Wir sind ja wie bei einer Kochsendung unterwegs und haben da alles mal out of the box vorbereitet. Genauso wie bei den Virtual Machines habe ich mein Dashboard zur Verfügung und sehe so die grundsätzlichen Informationen, die mit dieser Website-Installation aktuell laufen.
Okay.
Also ich habe sogar mehr zu sehen als für die Virtual Machines, weil ich da hinsichtlich CPU-Time was sehen kann und wir die Websites standardmäßig in einen sogenannten Shared-Modus fahren, weil wir davon ausgehen, dass Websites prinzipiell aus so zwei Tiers bestehen, also ein Frontend-Tier, also ein klassischer Webserver, und auf der anderen Seite irgendeine Datenbank dahinter. Also wenn man so die klassischen Websites denke, CMS-Systeme und so weiter, sind im Grunde genommen genauso aufgebaut, Webserver mit der Applikation und dahinter liegend irgendeine Persistenz, die in die Datenbank hineingeht.
Und die Datenbank muss ich selbst aufsetzen, oder?
Na, das ist das Schöne. Wir sagen halt, wir können das in wenigen Minuten machen. Ja.
Ja.
Und wir werden das auch nachher gleich machen. Also diese Installation, die ich gemacht habe, das hat ungefähr 2 Minuten gedauert.
Okay.
Und super. Es ist nicht Virtual Machines, sondern wir haben wirklich einen Shared-Ansatz. Das gleiche gilt auch für die Datenbanken. Mhm. Und ähnlich wie bei den Virtual Machines, wo wir jetzt Linux unterstützen, haben wir neben Windows Azure SQL Database, ja, das ja ein Service ist, ein Cluster betrieben von uns selbst, mhm, haben wir jetzt einen anderen Hersteller dazu genommen oder eine andere Datenbank hergenommen, nämlich die ganz beliebte MySQL-Datenbank, die wirklich wieder als Cluster auf Windows Azure betrieben wird. Nicht von uns, sondern von einem Partner von uns, mhm, von ClearDB, und wir setzen das auch ein. Das heißt, du kannst im Grunde genommen, ähnlich wie man es von Windows Azure SQL Database gewohnt ist, hergehen und sagen, ich will einfach die und die Datenbank mit der und der Größe, das wird auf den Cluster deployed und damit ist im Grunde genommen die Verfügbarkeit vollgegeben.
Super.
Das heißt, da ist auch der wesentliche Unterschied. Es geht schnell und es ist eine gemanagte Umgebung, mhm, wo mit Hochverfügbarkeit, Ausfallsicherheit und einem Skalierungsansatz drin.
Okay, sehr gut.
Ja? Wenn ich so eine Website habe, also ich habe prinzipiell 2 Möglichkeiten. Ich kann mir vordefinierte Websites nehmen, so wie, mhm, du deine vordefinierten Images gehabt hast für die Virtual Machines, mhm, gibt es bei uns einen Katalog von Standard-Applikationen, die wir unterstützen, die man deployen kann. Das sind ASP.NET, zum Beispiel .Nuke, CMS-Systeme, mhm, Blog-Systeme. Wir haben aber auch die PHP-Welt vertreten mit, mhm, nicht groß verwunderlich, mit WordPress.
Ja, ja, natürlich.
Und Joomla und sowas. Aber ich werde den Katalog dann hier genau hersehen. Mhm. Und ist alles quasi ganz einfach deployable. Was wir dann auch haben, wenn man diese Website einmal hat, dann ist es dann ja nur Vorlagen. Genauso wie du ja dann so ein Image auch noch weiter installieren musst, muss man die Website weiter konfigurieren.
Ja.
Und da bieten wir die Möglichkeit an, dass man, das sieht man auch hier im Portal, erstens mal, dass ich mir die Connection Strings hole. Und bei dieser Lösung haben wir eine Datenbank angelegt gehabt und da sehe ich jetzt quasi den Database Connect zu meiner MySQL-Datenbank, die in diesem Cluster betrieben ist.
Verstehe.
Und ich kann jetzt bei mir die zum Beispiel lokal hergehen und mir die MySQL Workbench öffnen, wenn ich sie finde. Da gibt es jede Menge Microsoft-Einträge. So. Öffnen wir das kurz, schauen wir mal rein. Ich verwende hier den Connection String, das sieht man eh schon wieder, der EU, was dahinter liegt. Klicke einfach drauf und öffne jetzt eine Verbindung zu meiner MySQL-Datenbank. Ja. Und habe sie dann da verfügbar und kann dann im Grunde genommen beliebige Adaptionen an der Datenbank vornehmen.
Verstehe, ja.
Das ist soweit. Was kann ich natürlich noch machen? Ich könnte jetzt diesen ganzen Setup nehmen und mir hier über den Punkt Download Publish Profile, mhm, herunterladen zu mir lokal und dann mit der Entwicklung der Website mit Visual Studio oder mit Webmetrics, wenn ich in Richtung PHP etwas machen will oder anderen Open Source Tools, beginnen, mhm, das Ganze dann direkt von meiner Lokalmaschine wieder dorthin publishen mit so einer Art Sync-Mechanismus. Und zusätzlich bieten wir auch etwas an, was ganz beliebt ist in dem Umfeld. Du kannst deine Source Code Basis von der Website nehmen, in ein Source Code Management System stellen und von dort publishen.
Okay.
Ja? Das heißt, ich arbeite, entwickle, mache meine Source-Code-Änderungen über das Source-Code-Management-Tool. Was wir im Grunde genommen momentan anbieten, ist Git. Wir bieten an TFS natürlich.
Okay.
Und werden noch ein paar andere Änderungen hier vornehmen. Mache dort die Änderungen und sage dann direkt aus dem Portal, bitte publishe mir jetzt aus diesem Git Repository.
Direkt aus dem Git raus zum
Beispiel,
oder direkt aus dem TFS raus.
Genau.
Interessant.
Damit hat man nämlich auch die Möglichkeit, so wie es halt klassisch ist, auch bei größeren Websites, gemeinsam zu entwickeln. Mhm. Dann geht irgendeiner her und sagt, so, jetzt haben wir einen Release gemacht, macht den Stand und dann wird das quasi von dort aus
gepublished. Ja. Interessantes Integrationskonzept.
Ja, ich habe natürlich auch noch für meine Website hier, neben dem Dashboard, habe ich noch ein Monitoring, das auf Website abgestimmt ist. Ich habe so Sachen wie Requests, ich habe HTTP-Server-Errors, die ich sehe, also was halt typisch für eine Website ist. Ja. Genauso wie es du hast, habe ich die Möglichkeit, Konfigurationen meiner Website vorzunehmen. Ich kann sagen, welche .NET-Framework-Version ich einsetzen will, ob ich PHP einsetzen will. Wir unterstützen momentan Version 5.3. Ich habe da meinen Host-Namen für die Site-URLs. Ich kann jederzeit die Diagnostik aufdrehen und abdrehen. Webserver-Logging, Detail-Error, Fehler und so weiter. Ich habe noch Konfigurationsmöglichkeiten, die Connection-Strings haben wir eh vorher schon gesehen, und ich kann auch noch hier sagen, so schauen meine Default-Dokumente aus, die ich da verwende. Weiters, gehen wir mal zurück zum Dashboard, kann ich natürlich hier unten, dort hast du dein Connect gehabt, ich habe meinen Browse, das heißt, ich kann auch jetzt nur da drauf drücken Und nachdem das eine leere Website ist, kommt man nur das Default HTML, das dahinter verlinkt ist. Man kann aber jetzt im Grunde genommen hergeben, die Entwicklung fortführen oder irgendwas anderes Neues dazu installieren.
Verstehe.
Da sieht man auch noch den Ansatz, was wir noch machen. Wir haben sogenannte Deployment Credentials, das heißt, ich kann hergehen und sagen, ich will mit FTP zugreifen, ich will da statische Inhalte hinaufkopieren, dann gehe ich da über diesen FTP-Hostnamen, kopiere das rauf und habe es im Grunde genommen sofort klassisch.
Das ist so verfügbar praktisch wie früher im Storage, das sind statische Files, werden einfach ganz normal ausgeliefert, das heißt, ich brauche da nichts konfigurieren. Genau. Es ist
also wenn ich wirklich eine ganz, ganz einfache, schnell habe, dann habe ich das relativ schnell gemacht.
Sehr gut.
Ein wesentliches Element ist, dass wir zwei Modi unterscheiden bei der Website, nämlich diesen Shared-Mode, den wir auch kostenlos bis in gewissen Größenordnungen anbieten. Da läuft aber wirklich auch der Webserver gemeinsam mit anderen Websites auf einer Maschine und die Datenbank in einem Cluster und da kann man im Grunde genommen nicht skalieren, weil das ist ja, da gibt eine gewisse Last, verträgt das aus. Und der Ansatz, den wir dahinter verfolgen, ist, dass man hergeht und sagt, ich entwickle meine Website einmal, da brauche ich keine Ressourcen. Ja?
Ja.
Und irgendwann sage ich so, und jetzt möchte das produktiv gehen, jetzt möchte ich gesichert haben, dass ich entsprechende Ressourcen zur Verfügung habe. Und dann wechselt man hier bei uns in den sogenannten Reserved-Modus.
Mhm.
Und der Reserved-Modus ist dann das Gleiche, was wir von Windows Azure auch kennen. Weil im Reserved-Modus kann ich dann wirklich sagen, ich möchte, also kann ich horizontale und vertikale Skalierung einstellen. Ich kann sagen, ich möchte eine Maschine mit 2 Cores ja? Und ich möchte 5 davon haben.
Okay.
Dann drückt man dann Knopf und zack, fährt er die entsprechenden Instanzen hoch, deployt es dort hinüber und ich habe wirklich einen schön skalierbaren Ansatz und kriege genau diese Elastizität, die ich im Grunde genommen aus der Cloud habe.
Also praktisch, ich bereite mich vor in diesen normalen gescherten Modus und ich mache das Deployment in den Reserved-Modus dann hinein und dort skaliere ich dann wirklich.
Ja, interessant. Wir haben zusätzlich noch als letzten Punkt, möchte ich noch zeigen, diesen Ansatz der Linked Resources, weil wir jetzt mit Windows Azure nicht nur Hybrid-Szenarien unterstützen, sondern auch sogenannte Mixed-Szenarien. Das heißt, ich kann was verbinden, das Infrastructure as a Service, also ich kann zum Beispiel deinen SQL-Server, den du vorher da gehabt hast, einbinden, weil ich sage, ich brauche halt einen hochperformanten, für mich, der nur mir gehört oder gewisse Features kann, die halt in der Standard Windows Azure SQL Database nicht gehen, also in diesem Shared-Ansatz, ich brauche das für meines Systeme, dann kann ich hier eine Verbindung herstellen und dann weiß der automatisch, in dem Fall ist es diese MySQL-Datenbank, die angehängt ist, dass das dazugehört zu der Website.
Mhm.
Und was bringt man das Ganze her? Wenn ich dann Delete sage, dann fragt mir das System automatisch, du, da gibt es eine Linked Resource, was willst du damit machen?
Ah, interessant. Okay.
So, jetzt möchte ich ganz kurz da zurückgehen und das zeigen, wie man so eine Anlage eigentlich bewerkstelligt. Man geht, so wie du vorher das auch schon gemacht hast, auf New, wählt hier Website aus und kriegt dann 3 Möglichkeiten zur Verfügung gestellt. Das sind die 3, die wir so sehen. Du kannst sagen Quick Create, dann fragt er die eigentlich nur mehr nach der URL. Ja?
Mhm.
Das ist ein Subdomain von Azure Websites.
Ah, neue Domain.
Ja, neue Domain. Du kannst auch die Region aussuchen, warum momentan nur EastUS, weil wir momentan das im Preview nur auf EastUS verteilen. Ja?
Okay.
Aber später wird es natürlich in jedem Rechenzentrum gehen. Ich kann sagen, ich möchte eine leere Variante haben mit einer Datenbank. Dann ist das gleiche wieder URL angeben, Region angeben, was ist dazugekommen, die Datenbank. Ich kann sagen, ich will bestehende SQL verwenden, ich möchte eine neue anlegen, ich möchte eine bestehende MySQL verwenden oder ich möchte eine neue MySQL verwenden.
Also
alle Varianten sind im Grunde genommen hier verfügbar.
Wirklich sehr einfach.
Genau. Und das dritte, was ich noch zeigen wollte, muss nochmal da reingehen, ist dieses Form Gallery, was wieder diese gleiche Verbindung ist zu dem, was du vorher auch gezeigt hast, ist im Grunde genommen die Möglichkeiten, die wir hier als out of the box im Grunde genommen verwenden. Wir haben so Sachen wie Drupal in unterschiedlichen Varianten oder Ausprägungen, wir haben .nuc, wir haben Joomla, wir haben, irgendwo sollte auch WordPress auftauchen, Eklat da unten,
Umbraco,
Mojo, Altcard, CMS, wird alles im Grunde genommen angeboten. Ich kann das jetzt mal ganz kurz machen, ist wirklich eine ganz einfache Sache, das ist eine einfache Blogging-Website, die nenne ich jetzt einfach mal Katapult.tv. Ich muss natürlich einen eindeutigen Namen vergeben, so wie das von außen im Internet angesprochen. Ich wähle das die Region aus, ich nenne das Ganze noch mal Katapult.tv Blog, gebe da meinen Namen noch an. So, für alle, die mal E-Mail schreiben wollen, die schauen jetzt zu, schicken wir das vielleicht auf diesen. Und alles, was ich jetzt mache, ist im Grunde genommen nur da so, zu sagen,
was ein Username.
Das ist etwas, was mit dem User-Interface immer wieder passiert. Ich sehe dieses Scrollbar nicht immer sofort. Da verwendet man Jürgen, ganz logisch, und da schauen wir mal, dass wir irgendwas Einfaches verwenden, dass wir da fertig werden. Ja, und schon, was passiert jetzt? Im Grunde genommen, er legt sofort die Website an. Ja. Er zeigt es im Grunde schon entsprechend an, ähnlich wie bei dir vorher, beim Deployen.
Ja.
Er sagt Creating, kann ihm natürlich dann auch zuschauen, was er da wirklich konkret macht. Und da hinten sieht man auch schon die URL, die er im Grunde genommen dafür anlegt. Er sollte jetzt das Deployen von den Websites, geht abhängig von der verwendeten Website-Technologie dahinter oder der Größe des Pakets, relativ flott. Ich hoffe, er straft mich jetzt nicht fliegen. Und nein, er ist schon da, das heißt, ich kann schon da reinsteigen. Ich sollte auch, Diagnosedaten kriege ich noch keine, aber ich kann jetzt da unten mit Browse einsteigen auf meinen Catapult TV Azure Webs Sites.net. Es ist momentan ein Preview, muss man jetzt gleich dazu sagen, die Performance ist in diesem Shared-Modus nicht.
Na, bitte,
also aber im Grunde genommen hier vollständig. Ja.
2 Minuten, ein vollständiger Block.
Das gleiche geht eben, wie schon gesagt, mit WordPress genauso, mit Umbraco CMS. Da muss man zwar Datenbanken anlegen, aber das sind nur 2-3 Schritte mehr. Das Deployen dauert ähnlich lang und im Grunde genommen habe ich ein fixfertiges System, mit dem ich quasi arbeiten kann. Ja.
Okay, super.
Ja, das ist im Grunde genommen so, was ich im Grunde genommen hier noch hier entsprechend zeigen wollte zu dem Thema Websites.
Okay.
Gut, vorher schon, du hast das dankenswerterweise schon gezeigt, was müssen die Leute tun, wenn sie jetzt quasi das wirklich mal ausprobieren wollen. Vielleicht schaut man mal kurz auf deinen...
Okay, schaut man nochmal um auf meinen.
Ja, Warte. Dass du jetzt kurz diesen Link noch herzeigst, bitte.
Okay, kein Thema. So. Kann ich gerne machen.
Genau, mach das nochmal.
Also, wir sind hier. Genau, hier. Genau. Also auf windowsasia.com.
Genau.
Sind alle Ressourcen diesbezüglich verfügbar und vorher ganz kurz noch, wenn man das neue Portal anschauen möchte, manage.windowsasia.com ist das verfügbar, auch für die bestehenden Accounts und für all jene, die noch keinen Account haben auf windowsasia.com, gibt es auch Informationen dazu, wie man sich einen neuen Account anlegen kann. Es gibt eine Preview-Funktionalität, wo ich eben gewisse Zeiten zur Verfügung habe, wo ich mir das Ganze anschauen kann und austesten kann und es gibt auch Informationen, wie ich das Ganze beziehen kann.
Okay.
Genau.
Gut, damit sind wir eigentlich durch für den, mit der Präsentation.
Ja.
Gibt es Fragen aus dem Chat heraus, die wir gleich beantworten könnten? Okay.
Ja. Moment. Wir sind gerade beim Laden vom Chat. Der ist noch nicht im Windows Azure, darum ist ein bisschen langsam.
Chatmeister.
Ja,
überrascht. Unabhängig davon kann man sagen, wir werden nachher ungefähr eine Viertelstunde nach dem Live-Webcast für Fragen zur Verfügung stellen. Ansonsten, man hat gesehen, wir sind leicht erreichbar und leicht auffindbar, einfach mit Fragen an uns wenden. Wir werden dann entsprechend für Antworten sorgen.
Genau.
Gut. Alles klar.
Super. Dann sage ich danke, Jürgen, für die Vorstellung.
Danke.
Danke unseren Zuschauern. Und
See you.